Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zum Artikel über Herausforderungen in einer Leitungsposition in der Ausgabe 226. Hi Robert, bist du eingeschneit?
Hallo Sabrina. Nein, es geht hier, also ja, wir hatten relativ viel Schnee hier im Süden Deutschlands, aber es geht jetzt wieder, es ist weggetaut, es soll morgen glatt werden, bin sehr gespannt.
Das stimmt.
Im Schwarzwald ist wahrscheinlich ein bisschen mehr los, oder?
Ja, es geht. Ich hatte gestern blöderweise tatsächlich ein wunderschönes Sauna-Date und bin durch halb Baden-Württemberg gefahren, ohne natürlich zu checken, dass es echt dumm ist, nachts wieder nach Hause zu fahren. Es war sehr abenteuerlich. Ich habe sehr viele Autos gesehen, die auf der Seite lagen. Aber mir ist es nicht passiert. Und morgen
Das ist ja
darf
gut, ja.
ich mit der Deutschen Bahn einmal quer durch Deutschland fahren. Nur zur
Ah.
Masterwoche. Auch da bin ich sehr gespannt. Noch habe ich keine Meldung, dass ich irgendwie später komme als sonst. Von
Ja,
daher.
ansonsten bist du gut ins neue Jahr gekommen, ja.
Ja, doch, doch, doch. Sehr gemütlich, sehr ruhig.
Sehr
Ist ja
schön.
genug dieses Jahr. Ich hoffe, du auch.
Lag leider flach mit Grippe und
Stimmt.
allem und ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Das heißt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr es irgendwie klappern hört, dann ist das mein Bonbon, den ich nebenbei im Mund habe. Oder wenn ich mal räusper, dann tut es mir leid, aber die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen.
Musst du alles rausschneiden, fertig.
Ja, super.
Oh Gott, aber bevor wir jetzt hier uns weiter ausführen über Krankheiten und Neujahrsgrüße, wir wissen ja auch gar nicht, wann ihr die Folge hört. Ne? Nachher hören die im Sommer und dann kommen hier Neujahrsgrüße.
Das stimmt.
wollen wir euch aber nicht vorenthalten, dass wir hier eigentlich zu dritt gerade sitzen. Und zwar ist die liebe Anja Beresheim bei uns. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
Hallo Sabrina.
Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, kurz deinen Werdegang uns erzählen?
Ja, klar. Ja, ich bin 53 Jahre alt und musste in der Vorbereitung für den Podcast wirklich mal nachrechnen. Ich bin seit 31 Jahren Ergotherapeutin und bin damals noch Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutin geworden. Das war noch mein offizieller Abschluss und bin seit 20 Jahren selbstständig mit einer Praxis. Nachher kam noch eine zweite dazu. Das ist aber so eine eigene Geschichte. Also seit 20 Jahren habe ich eine Ergotherapiepraxis, jetzt mit 12 Mitarbeitern. Das wechselt immer mal ein bisschen. Nach Corona waren wir ein paar weniger, davor waren wir ein paar mehr. Und natürlich nicht alle in Vollzeit, ist ja ein schwerpunktmäßig ein Frauenberuf. Aber unterm Strich sind 12 plus eine Büromanagerin. In Essen, meiner Geburtsstadt. Und unsere Praxis ist in Essen-Katernberg. Das ist der Essener Norden. Wer das Ruhrgebiet ein bisschen kennt, es gibt die Grenze der A40, die mitten durchs Ruhrgebiet geht. Und der Norden ist eher von Armut betroffen und der Süden eher nicht so. Und wir sind im tiefsten Norden, direkt an der Grenze nach Gelsenkirchen. Man würde sagen, ein Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf. Und den habe ich damals aber bewusst gewählt. Also ich wollte dahin, wo es was zu tun gibt. Ist vielleicht auch wichtig zu wissen.
Spannend. Ich würde schon 10.000 andere Dinge fragen, aber wir sind heute bei Herausforderungen in der Leitungsposition. Bitte mach weiter.
Genau. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich habe irgendwann gedacht, ach komm, so ein zweiter Standort im Essener Süden wäre doch cool. Essen werden, das ist wirklich tiefster Essener Süden. Wunderschön. Haben eine zweite Ergotherapiepraxis aufgemacht und dann wurde das aber irgendwie schwierig zu halten mit Mitarbeiter, also Fachkräftemangel. Und wir haben auch gemerkt, das Team ist so ein bisschen zerrissen mit den zwei Standorten, weil wir es nicht hingekriegt haben, da welche fest zu verorten. Und dann habe ich angefangen, die Praxis umzugestalten. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Und das ist jetzt ein Coworking Space für Therapeuten, Supervisoren, Trainer und heißt nicht Zeitraum wie unsere Ergotherapiepraxis, sondern Zeitraum Plus. Und das ist ein Netzwerk und ein Coworking Space für, ja, alles nicht Ergotherapeuten. Aber wie viele machen noch was nebenher, ne? Bisschen coachen, bisschen beraten. Ja, wir sind ungefähr 40 Leute.
Wow.
In dem Netzwerk. Ne? Ja, das ist mein anderes Standbein. Aber es geht ja heute um Zeitraum in Katernberg.
Genau, Anja, da würde ich auch gleich mal einsteigen. Vielleicht magst du uns kurz zum Einstieg erzählen, weil du gerade gesagt hast, Zeitraum, was die Praxis Zeitraum ausmacht und welche Haltung hinter eurer Arbeit steht.
Also viele fragen, wie bin ich überhaupt auf den Namen gekommen? Bei der Gründung war mir irgendwie schon klar, ich möchte was Personenneutrales haben. Also es geht nicht nur um mich an dieser Stelle. Wenn die Praxis meinen Namen trägt, das trifft es irgendwie nicht. Ich hatte bei der Gründung schon die Vision, dass das was Größeres wird und dass da Menschen unterschiedlicher Couleur ihr Wissen mit einbringen. Und dann haben wir einen neutralen Namen gesucht und dann ist da Zeitraum raus geworden. Und die Philosophie, wie ich sie heute beschreiben würde, heißt gemeinsam Wege finden. Wir sind gerade in einem Leitbildprozess und konnten das jetzt nochmal fokussieren. Also gemeinsam Wege finden, das heißt, der Mensch mit der eigenen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt. Also mit seinen Wünschen, mit seinen Handlungszielen. Das betrifft natürlich unsere Klientin, aber das betrifft auch uns als Team. An der Stelle machen wir keinen Unterschied, was die Haltung angeht. Die Frage ist natürlich immer an unsere Klientin, was möchtest du in deinem Leben tun? Also was möchtest du verändern? Und was würde dir helfen? Oder wo erlebst du Barrieren? Und welche Veränderungen sind möglich und was brauchst du dafür? Oder wie und wodurch kann ich dich dabei unterstützen? Und dasselbe mache ich in Mitarbeitergesprächen mit meinem Team. Das sind die gleichen Fragen. Das heißt, wie kommst du in deine Rolle als Therapeutin rein? Wie kannst du dich weiterentwickeln? Wie kriegst du deine Spezifikation, also das, was dein Anliegen ist, warum du eigentlich Therapeutin geworden bist? Wie kriegst du das in die Welt? Darum geht's.
Das heißt, es ist ein Ansatz, der die Partizipation schon sehr in den zentralen Punkt bei euch stellt, kann man das so sagen? Ja.
Ja.
Und was bedeutet denn direkt dieses partizipative Arbeiten konkret bei euch im Praxisalltag?
Wir nennen es meistens Teilhabe, aber es ist ja eigentlich das gleiche Wort.
Wir
Aber
können auch gern
irgendwie,
Teilhabe sagen.
nee, ach, ich wollte dich gar nicht kritisieren, aber es ist irgendwie so, manchmal finde ich deutsche Worte auch ganz schön, weil es das so gut beschreibt. Also es ist ein Teil und haben, ne? Teilhabe. Das heißt für uns vor allem, dass es ganz oft darum geht, Neues auszuprobieren. Ihr werdet das kennen aus eurem Alltag. Einfach jeder Klient ist irgendwie anders. Und wenn ich damit reingehe im Sinne von, ja, ich weiß schon, ist schon das erste Scheitern vorprogrammiert. Und Neues ausprobieren heißt aber auch immer eine Fehlerkultur zu leben. Das heißt, es ist ja immer das Risiko, dass ich da irgendwas reinbaue und dass mich jemand nachher anfragen könnte. Und wir arbeiten deswegen sehr an unserer Fehlerkultur. Also wie gehen wir da miteinander in Kontakt, wenn was passiert ist? Wie stehe ich dazu ein, dass ich das so entschieden habe, warum ich es entschieden habe? Das ist ein Punkt, also Neues ausprobieren, Gemeinschaft leben, ist auch ein wichtiger Teil von uns. Dazu gehört natürlich auch, dass Kommunikation zu 80% nicht gelingt. Muss man einfach wissen, ne? Und ich glaube, dass wir uns tendenziell zu wenig Zeit für Kommunikation nehmen oder Kommunikation ineffektiv ist. Das habe ich auch schon in Teams erlebt, ne? Einfach zu viel labern. Manchmal geht das einfach fokussierter. Man muss aber wissen, wann braucht man Zeit zum Labern? Also im Sinne von, man braucht auch mal Raum zum Fühlen und Reden. Und wann geht es mal um Fokussiertes? Genauso ist das Wissen teilen. Also es gibt enorm viel Wissen in unserem Team und es braucht immer wieder Orte, wo das geteilt wird. Es gibt ein enormes Netzwerkwissen. Das kann ich gar nicht alles, also nur ich. Ich habe natürlich auch ein großes Netzwerkwissen aufgrund des Alters, aber andere auch. Und das andere ist, dass wir uns viel mit Hierarchie und Macht beschäftigt haben. Das ist ein anderes Thema, weil wir uns mit Reinventing Organizations beschäftigt haben, ne? Kann man aber nicht ganz voneinander trennen. Also das ist die Erkenntnis, dass Hierarchie mit Komplexität nicht umgehen kann. Weil ich einfach gar nicht mehr alles wissen kann, was die da alles anzetteln im Detail. Muss ich auch gar nicht mehr. Und das war mein persönlicher Prozess des Loslassens.
Das ist echt spannend und ich glaube, der ein oder andere, der jetzt hier zugehört hat und vielleicht auch denkt, wow, So wie du das erzählst gerade, das hört sich richtig toll an. Und ich habe noch so ein Problem loszulassen. Und du hast jetzt wahnsinnig viele Sachen angesprochen, wie Umgang mit Fehlerkultur, Gemeinschaft, Kommunikation, Wissen teilen. Du hattest vorhin auch schon mal angesprochen, Mitarbeitergespräche, ne? Dass du welche Fragen, die eigentlich den Klienten betreffen, eigentlich ja auch schon in ein Mitarbeitergespräch zum Beispiel reingehören. Kannst du uns weitere Beispiele schildern, wie Mitarbeitende bei dir oder bei euch in Entscheidungen eingebunden werden, wie etwa bei Konzepten, Strukturen oder Alltagsprozessen?
Ja, manchmal entsteht im Team die Idee, dass wir zum Beispiel eine bestimmte Therapiegruppe anfangen sollten, weil wir zum Krankheitsbild zu viel Anmeldungen haben oder weil es Einzelne persönlich reizt. Dann wird das im Team mitgeteilt, ich muss mein Okay nicht dazu geben und dann können die da selbstständig dran arbeiten. Die setzen da die Zeitressourcen ein, mit einem hohen Kostenbewusstsein. Also das ist an anderer Stelle immer wieder Thema, zu sagen, das, was du tust, sei dir bewusst, du nimmst da gerade kein Geld ein, aber wir entscheiden uns für das Invest, für die Praxis. Meine Rolle ist es eher in diesen Prozessen, die ich nur so ab und zu mal begleite, also eigentlich in den Mitarbeitergesprächen. Meine Rolle ist es, den Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Also es kann sein, dass ich nochmal überlege, wen gibt es im Netzwerk noch, den ihr fragen könnt, braucht ihr Kohle dafür, müssen wir was bestellen? Bestellung ist ein Thema, bis 200 € können die einfach bestellen. Also ich hasse es, Therapiemittelmangel zu haben. Und das ist so ein geringer Invest und erhöht die Arbeitszufriedenheit so. Das dürfen die einfach entscheiden und machen. Und dann sehe ich, ach guck mal, ja, das wird bestellt. Ja, gute Entscheidung. Und manchmal frage ich danach, weil es halt über meinen zum Beispiel Amazon-Account läuft. Manchmal in Mitarbeitergesprächen frage ich danach immer, du hast ja das und das bestellt. Sag mal kurz, wofür es verwendest. Also das interessiert mich einfach. Ne? Was habt ihr vor damit? Große Entscheidung, sowas wie, fahren wir als Team zum DVE-Kongress? Ist ja mit Kosten verbunden. Sowas wird immer gemeinschaftlich entschieden. Oder gestalten wir einen bestimmten Therapieraum um? Oder wann fangen wir mit der neuen Abrechnungssoftware an? Das ist auch eine ziemlich große Entscheidung. War uns gar nicht so klar, aber steht gerade an. Und wir machen das, das ist kein demokratischer Prozess, den wir machen, sondern es nennt sich Widerstände messen. Also zu verschiedenen Richtungen, die eine Entscheidung sein könnten, gibt es vielleicht unterschiedliche Widerstände im Team. Und dann werden aber nur die benannt. Es geht gar nicht um Ja oder Nein, sondern was für eine Schwierigkeit habe ich damit so einer Entscheidung? Ganz interessanter Prozess, wer sich damit beschäftigt. Da will ich jetzt gar nicht noch weiter mit einsteigen, weil du so konkret nach Alter und Struktur gefragt hast. Wir treffen uns dreimal im Jahr zu einem Teamtag. Also ist ein ganzer Tag die Praxis geschlossen und ein halber Tag. Und dazwischen gibt es 4 Online-Teams, 1,5 Stunden. Mehr Teams machen wir nicht. Und das reicht. Also es gibt manchmal die Erkenntnis, okay, wir brauchen ein bisschen mehr, dann gucken wir nach einem Sondertermin oder Verlängerung. Aber eigentlich nähren uns diese vollen Tage, wo wir Sachen mal so richtig intensiv besprechen, bearbeiten können, vielleicht auch wieder im Kontakt sind, Feedback. Also das Weihnachtsteam ist immer unser Seelenteamtag, also wo es auch um Feedback geht und was ist uns eigentlich gut gelungen in diesem Jahr, also auch Ergebnisse zu feiern, so. Mein Eindruck ist, das reicht.
Ich habe da noch eine kurze Nachfrage, ne? Weil, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörende denkt, boah, wir haben so einmal in der Woche ein festes Team, das geht so 1,5 Stunden. Das ist so das, wo der Praxisinhaber sagt, puh, geht gerade so, dass wir das irgendwie durchboxen können, weil, wie du auch schon gesagt hast, da nehme ich nichts ein, das investiere ich in das Team und vielleicht auch ins Gemeinschaftsgefüge oder für Themen. Du hast jetzt gesagt, nee, wir machen das ein bisschen anders. Wir gestalten das mit den 3 Tagen plus 4 Online-Meetings, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Und Aber wenn die Leute oder wenn deine Leute da nochmal irgendwas Neues kreieren wollen, wie jetzt eine neue Gruppe, weil sich es jetzt gerade anbietet, dann dürfen die das quasi selbst entscheiden und auch selbst kreieren. Und die haben ja auch ein Bewusstsein, hattest du erzählt, eben, dass das dann Zeit ist. Wie viel Zeit wird dafür zur Verfügung gestellt? Ich glaube, das ist für viele da auch nochmal wichtig. So, wie gehst du so mit Bürozeiten oder Zeiten zum Einplanen, Konzepterstellung? Wie ist das gemanagt bei euch?
Es gibt keine feste Regel im Sinne eines Budgets. Die Leute sind schon angehalten, vorher zu überlegen, überlegt mal, wie lange braucht ihr wohl? Dann gibt es häufig so einen Arbeitsturnus von, die treffen sich einmal in der Woche eine Stunde, dürfen sich aber auch eine andere Form geben. Sag deine Frage nochmal.
Gerne. Also, ne, weil eben ganz viele dann immer sagen, okay, diese 1,5 Stunden Teambesprechung, die müssen reichen, was anderes geht irgendwie nicht. Oder da nochmal Überstunden aufschreiben, ist schwierig, weil, ne, wie ist es bei euch gestaltet?
Also unsere Erfahrung ist, wenn du die 1,5 Stunden Teamzeiten zusammenrechnest im Monat, bist du bei fast einem ganzen Arbeitstag. Das ist, erlebe ich als total uneffektiv, weil du immer erst ins Team reinkommen musst, dann musst du irgendwie wieder rauskommen. Dann ist manchmal schon fast eine halbe Stunde weg. Also bis die alle organisiert sind und so weiter. Und diese 1,5 Stunden Team, ich habe aber auch echt im Moment ein total diszipliniertes Team. Auf dem Punkt sind die alle da, dann wird gearbeitet, 1,5 Stunden, Protokollführer, knappe Punkte. Wir unterteilen die Punkte in, das will ich euch mitteilen, das braucht eine Beratung, das braucht eine Entscheidung. Das ist vorher auch schon klar, das steht schon auf dem Protokoll. Die Büromanagerin schreibt mit, fertig. Das erlebe ich als hocheffizient. Mehr Raum haben wir halt bei diesen Teamtagen, ne? Wo wir vielleicht auch nochmal zusammen Mittagessen, da ist auch nochmal Platz für ein bisschen Socializen. Da müssen wir nicht ganz so diszipliniert sein. Ich glaube, der Wechsel ist gut.
Und wenn die Leute selber entscheiden, hey, ich habe da jetzt ein Konzept, weil ich sehe, diese Gruppe wäre toll, wenn wir die anbieten, dann sprechen die auch untereinander ab, okay, für eine Planung der Gruppe brauchen wir einmal im, also brauchen wir jetzt die nächsten 4 Wochen eine Stunde und setzen uns da zusammen und arbeiten das aus und dann ist aber auch fertig und dann ist gut und dann wird die umgesetzt und eventuell nochmal evaluiert nach einem Vierteljahr oder sowas und geguckt, kann man da was besser machen. Aber dann ist es auch quasi passé und geschieht in Absprache untereinander, dass sie sich dann auch aufschreiben als Überstunde oder was auch immer.
Ja, also das hat mit meinem Bezahlsystem zu tun. Ich bezahle nach Zeit und nicht nach Therapieeinheiten. Also es ist völlig egal, ob die eine Therapie machen oder ob die eine Gruppe neu konzipieren oder eine Gruppe nochmal besonders vorbereiten, weil das gerade irgendwie ruckelig da ist. Das muss ich im Detail immer gar nicht wissen. Also mein Job ist es halt, weil ich die Rolle der Geschäftsführung habe, immer wieder auch auf so eine Kostenbewusstheit hinzuweisen. Ne? Wie effektiv waren wir eigentlich in den letzten Monaten? Und da geht es gar nicht um den Einzelnen. Weil natürlich da auch Menschen im Team sind, die Verantwortung übernehmen und Leitung wahrnehmen, neue Mitarbeiter einarbeiten. Das ist mir viel zu kleinschrittig, das auseinanderzurechnen. Also mir ist die Haltung dahinter wichtig.
Ich hätte auch gleich mal eine Nachfrage, wenn es okay ist. Spannendes Thema. Und zwar, was mich mal so ein bisschen interessieren würde, ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das machen, sind so die Mitarbeitergespräche. Weil du gesagt hast, ihr habt Mitarbeitergespräche. Gibt es da einen Turnus? Weil wir zum Beispiel, wir führen jetzt ein bei uns im Unternehmen, dass jeder Mitarbeiter alle 2 Wochen ein Mitarbeitergespräch hat. Also für eine halbe Stunde. Und diese Team-Meetings, wie du es auch schon ein bisschen so kritisiert hast, das kann ich nachvollziehen, ne, dass man nicht jede Woche irgendwie 1,5 Stunden Team-Meeting macht, weil Punkt 1, jetzt mal betriebswirtschaftlich betrachtet, weiß ich nicht, ob es immer so sinnvoll ist. Punkt 2, du hast einen großen Stoß an Beschäftigten dort sitzen, die alle auf einem verschiedenen Niveau sind. Jeder hat so seine Baustellen. Der eine ist, keine Ahnung, der, ne, ist super ordentlich und macht alles gut und der kriegt dann trotzdem irgendwie die Orga-Anweisung, ey, müsst ein bisschen mehr auf Sauberkeit achten. Das heißt, den interessiert das dann überhaupt nicht. Den anderen interessiert das auch nicht, weil er gar nicht hinhört. Das heißt, das ist ja oft das gängige Problem, dass wir Leitungskräfte oder die Leitungskräfte immer dasselbe erzählen müssen und trotzdem passiert nichts, ne? Und das ist eben der Punkt, warum man vielleicht sagt, es macht mehr Sinn, solche Dinge im 1-zu-1-Gespräch, im sogenannten Sure-Fix, zu besprechen und diese Team-Meetings wirklich für strukturelle Neuausarbeitungen zu nehmen oder. Das heißt, meine Frage ganz konkret, wie macht ihr das mit den Mitarbeitergesprächen? Habt ihr da einen Turnus?
Ja, ich würde sagen, im Moment ist der Turnus alle 4 bis 8 Wochen ein Gespräch mit mir. Also für die Neueren wirklich mindestens einmal im Monat. Da geht es aber auch wirklich noch um persönliche Themen, ne? Also meine Therapeutenrolle, wie mache ich das denn mit dem Therapievertrag? Manchmal auch nochmal so organisatorische Sachen, wobei ich die gar nicht immer alle abdecke. Also diesen ganzen Orga-Kram, da habe ich andere Leute. Einfach weil da auch andere Leute besser drin sind. Ich bin nicht immer die ordentlichste und es gibt einfach strukturiertere Menschen als mich. Das musste ich mal erkennen und ich bewundere das, dass es da so junge Mitarbeiter gibt, die das können. Die haben also manchmal dann auch noch andere Mitarbeitergespräche in dem Sinne, aber die eigentlichen, glaube ich, über die wir sprechen, die sind mit mir alle 4 bis 6 Wochen. Und ich glaube, wir haben ein hohes Maß an, wir führen uns gegenseitig. Also die Büromanagerin ist die Struktur und Ordnung bei uns. Die weist sehr deutlich auf schlampig hinterlassene Räume hin. So, das brauche ich gar nicht mehr zu machen, zum Beispiel.
Okay, Dankeschön.
Das ist sehr cool. Diese Veränderungen, die du dann auch so, ne, du hast jetzt gesagt, 20 Jahre, nee, 31 Jahre bist du jetzt Ergotherapeutin und auch schon eine längere Zeit hast du die Praxiszeitraum. Welche Veränderungen hast du denn beobachtet? Auch seit ihr eben stärker die Teilhabe lebt im Team, sowohl im Team auch als auch in der Versorgung von KlientInnen.
Da muss man vielleicht zu unserer Geschichte sagen, ich glaube, die ersten 10 Jahre habe ich das irgendwie intuitiv gemacht. Also ich hatte irgendwie so ein Bild von Gemeinschaft und Kooperation und machen das alles zusammen und so. Und dann hat die Größe mich aber gelehrt, dass das nicht mehr funktioniert. Also wir sind über diesen Familienstatus hinausgekommen. Ich würde sagen, dadurch, dass wir uns jetzt so viele Jahre damit beschäftigen, was eine große Veränderung ist, ist persönliches Wachstum der Mitarbeiter. Also ich finde, die entwickeln sich in einem rasanten Tempo. Und da rede ich ja über eine Generation, also gerade die, die so als Berufsanfänger bei mir angefangen haben und die ja auch meine Kinder sein könnten mittlerweile, ne? Und ich gucke da wirklich mit so einem großen Wohlwollen drauf und denke, Hammer, also ne, was machst du da an Schritten in deinem Leben? Ich finde, wir haben fast keine Therapieabbrüche. Also jedenfalls keine aufgrund von Beziehungsirritationen oder Konflikten. Da ist eine hohe Klarheit reingekommen im Klientenkontakt. Das kannte ich von anderen Arbeitsstellen anders. Und ich finde, da sind ganz tolle, sinnhafte und wirklich altersverändernde Therapieprozesse, die da passieren. Und wir sind zeitlich fokussierter. Also in dem Pädiatriezentrum, wo ich war, da gab es 2 bis 3 Jahre SI-Therapie. Das gibt es bei uns nicht mehr. Also es gibt ein klares Ziel, es gibt auch ein Ende der Therapie. Es gibt auch Langzeitpatienten, ne, die immer wieder kommen. Und ne, das ist aber ein anderes Thema. Auch das könnte ich begründen. Und da sind jetzt so Sachen rausgekommen, wie zum Beispiel auf dem nächsten DVE-Kongress macht ein Kollege von mir einen gemeinsamen Vortrag mit Klienten. Es geht um Barrieren im Alltag. Und ich finde die Idee total geil. Und der entwickelt gerade im Rahmen der Therapie, entwickelt der diesen Workshop und diesen Vortrag. Und die sind Feuer und Flamme, die Klienten fühlen sich gesehen. Und ich glaube, da kommt was richtig Gutes bei rum.
Na, da freue ich mich ja drauf.
Ja, kannst du.
Okay. Teilhabeorientiertes Arbeiten, ich habe es jetzt umbenannt, ist ja was sehr, sehr Wertvolles. Aber es kann auch an gewisse Grenzen stoßen im Alltag, im Praxisalltag. Vielleicht kannst du darauf kurz mal eingehen, wo teilhabeorientiertes Arbeiten eben an Grenzen stoßen kann. Und welche Herausforderungen es ja mit sich bringt.
Eine Grenze ist einfach das System, wo drin wir arbeiten. Das erlebe ich immer wieder auch als Grenze, wo wir irgendwie Antworten finden müssen. Also was hat eigentlich der Arzt verordnet? Und was steht uns im Rahmen dieser Heilmittelverordnung eigentlich zur Verfügung? Und das größte Thema sind häufig Zeitressourcen. Wir finden da immer irgendwie Wege, aber ich finde, die Energie, die wir im Wege finden, nutzen, die könnte man eigentlich besser in die Klienten stecken. Also Blanko-Verordnung geht schon in eine gute Richtung. Das erlebe ich im Erwachsenenbereich als richtig gut, richtig klientenfokussiert und auch gar nicht ewig Therapien, auch gar nicht so viele Einheiten. Also ich habe zwischendurch gedacht, ich glaube, das ist ein Sparmodell. Also weil ich arbeite jetzt auch fast nur noch mit psychisch Erkrankten, kannte das, dass die sich so in diesem wöchentlichen Termin so einrichten. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Ne? Überleg mit denen, gucken Sie mal genau, was glauben Sie, wie lange brauchen wir? Wie machen wir das? Meinen Sie wirklich nächste Woche oder können wir es mal wieder probieren, die Abstände größer zu machen? So, das finde ich einen ganz schönen Prozess. Das würde ich mir auch im Pädiatriebereich wünschen. Ich glaube, dass das sehr zielführend wäre. Es fängt nämlich schon an mit, also wir sind ja sehr in den Sozialraum orientiert, also wir beschäftigen uns auch viel mit sozialer Ergotherapie und da gehört immer ein Schul- oder Kita-Besuch zur Betätigungsanalyse dazu. Das ist natürlich ein zeitliches Desaster, wenn man das nur über Einheiten abrechnet, ne? Also da wird man eigentlich keinem Kind gerecht. Aber gut, es ist ein Teil unseres Programms und es gehört auch zur Therapie. Wir rechnen das ab, aber das ist ja kompliziert, ne? Das andere ist, dass es manchmal persönliche Grenzen gibt beim Team. Also ich hatte einfach auch Leute im Team, wo ich gemerkt habe, die Person möchte nicht in die Eigenverantwortung gehen. Also sie möchte nicht eigenverantwortlich arbeiten. Die hat immer wieder mich als Chefin auch dazu gebracht, dass ich doch bitte die Entscheidung treffe. Und das kann ich eine Zeit lang mal mitgehen, weil es ja auch ein Lernprozess ist. Aber dann gibt es irgendwann eine Grenze. Und dann ist es die Frage, kriegt die Person das irgendwie noch hin, ne, mit der Reflexion? Oder ist einfach auch der Zeitpunkt, sich zu trennen? Ich habe eigentlich noch nie jemanden dafür rausgeworfen. Meistens kam die Erkenntnis selber. Aber gut, ich habe es natürlich in den Gesprächen auch fokussiert, ne, dass das, glaube ich, einfach nicht passt. Und dann sind andere Praxen besser. So, oder andere Arbeitssysteme. Und ich sage mal, noch ein dritter Punkt bei Teams ist, dass es für manche auch schwierig ist, als Mensch sichtbar zu werden. Also diese Therapeutenrolle ist ja ein schönes Korsett, wo ich auch erstmal safe bin. Ne? Ich muss gar nicht so sehr sichtbar werden. Wir machen aber so alle 4 bis 6 Wochen machen wir Supervision. Also kommt ein Familientherapeut und Supervisor und es können Fälle besprochen werden. Und das ändert natürlich immer bei persönlichen Themen oder persönlichen Grenzerleben. Ne? Dann fließen auch schon mal Tränen. Und das ist auch was von, ja, das will nicht jeder. Aber die, die sich darauf einlassen, sagen, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Also im Sinne von Wachstum.
Das, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass diese Freiheiten, die du da auch bietest und die du aufmachst, diese Räume, die geöffnet werden, natürlich vielleicht auch nicht für jeden erstmal entsprechen oder ne, und man dann entweder reinwachsen kann oder sagt oder für sich klar eine Grenze zieht. Und ich finde da auch die Transparenz, die du vorher schon erwähnt hattest, gegenüber KlientInnen, aber auch gegenüber untereinander im Team, ist eine sehr wichtige Geschichte. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück auf so mehrere Faktoren, die natürlich eine ganz gewichtige Rolle dabei spielen. Und zwar, welche Rolle spielen denn Kommunikation, Vertrauen und Zeit, wenn man ein Team wirklich beteiligen möchte? Wir hatten jetzt schon so Zeitkomponenten immer wieder erwähnt. Ne? Du meintest alle 4 bis 6 Wochen eine Supervision oder ja, auch Mitarbeitendengespräche, Teamtage tatsächlich und Zoom-Meetings, um das Team zu leiten. Da ist schon sehr viel Zeit. Aber vielleicht gibt es ja auch noch einen Aspekt. Und natürlich Vertrauen und Kommunikation. Du meintest ja vorher auch Kommunikation, 90% davon sind, gehen eigentlich daneben. Vielleicht kannst du diese Punkte nochmal ausführen.
Ich glaube, dass wir im Bereich Kommunikation einfach auch auf elektronische Hilfsmittel mittlerweile angewiesen sind. Also wir haben eine Signal-Gruppe, wir arbeiten mit Teams, wir stellen jetzt gerade auch nochmal unsere Dokumentenablage etwas um. Das ist so der Rahmen. Also das ist zum Beispiel auch mein Job, mit dem ITler jetzt zu gucken, was wie können wir die Struktur und Ordnung, die wir uns gegeben haben, abbilden. Das andere ist, dass wir in den letzten Jahren sehr ordentlich geworden sind, was unsere Abläufe angeht. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die kam dann mit QM, also Qualitätsmanagement, irgendwann um die Ecke. Ich fand das total ätzend, dachte, mein Gott, so Selbstverständlichkeiten aufzuschreiben. Ich bin mittlerweile der größte Fan. Also alle Prozesse, die wir haben, wo wir merken, oh, da haben wir gar keine Klärung für. Die kommen immer automatisch in die Prozessdokumentation. Also es gibt dann eine Ablaufsklärung, wie in diesem Fall zu verfahren ist. Und das ist sehr hilfreich. Also immer wieder zu gucken, haben wir das geklärt? Ah, okay, ich muss da nochmal reingucken. Oder nee, ist nicht geklärt. Müssen wir mal ein Verfahren eröffnen quasi. Ne? Das andere ist, dass wir ein Buddy-System in der Praxis haben. Also jeder Mitarbeiter hat einen Buddy. Bin früher tauchen gegangen. Ich glaube, dadurch habe ich diesen Begriff reingebracht. Gibt es, glaube ich, aber auch in anderen Systemen. Also, dass man immer einen neben sich schwimmen hat, der beim Tauchen guckt, ob du gut versorgt bist. Ne? Hast du genug Luft? Nee, guck mal, wir müssen da lang oder irgendwie so. Und das machen wir in der Praxis auch. Die dürfen sich auch in der Arbeitszeit mal zusammensetzen. Also wir haben mal definiert, eine Stunde in der Woche, das wird gar nicht immer gebraucht. Die zwei haben aber ein bisschen mehr Kontakt. Die müssen gar nicht befreundet sein, aber die achten ein bisschen aufeinander. Weil natürlich das eine Relevanz hat, wenn eine Mitarbeiterin gerade totale Probleme mit ihrer Kinderbetreuung hat. Du merkst dir das natürlich einfach an, weil das nicht geklärt ist im Hintergrund. Und da ist aber jemand, der ein bisschen mit drauf guckt und mir vielleicht auch schon mal sagt, hör mal, ich glaube, wir brauchen dich jetzt noch mal mit dazu oder irgendwie so. Dann haben wir ein enges Mentoring-System, wenn neue Mitarbeiterinnen anfangen. Das können manchmal mehrere sein für verschiedene Bereiche. Und die haben am Anfang alle Freiheit und Zeit dieser Welt, sich einzuarbeiten. Weil ich glaube, ein Großteil ist einfach Selbsteinarbeitung. Und da gibt es keinen Einheitendruck. Du hast alle Zeit der Welt. 3 Monate in der Probezeit. Also Einheitendruck haben wir ja eh nicht, aber dann wird da auch gar nicht drüber gesprochen. Da habe ich total gute Erfahrungen mitgemacht, weil der Impuls dann von denen selber kommt, zu sagen, so und jetzt bestelle ich mir Klienten ein und jetzt nehme ich noch welche rein und jetzt fülle ich die Lücken und jetzt bin ich voll. Ja. Und natürlich alle 4 bis 8 Wochen ein Gespräch mit mir. Das gehört sicherlich auch mit dazu. Vertrauen ist natürlich ein großes Wort. Das ist, glaube ich, ein stetiger Prozess des Überprüfens und wieder Zusammenkommens und eventuell auch Klärens, wenn es da ruckelig wird. Auch da haben wir ein Verfahren mal vereinbart. Also wenn es schräg wird zwischen zwei Leuten, wie ist das zu klären? Also im ersten Schritt selber, im zweiten Schritt können Sie sich auch jemand mit dazu nehmen und erst ganz am Ende käme ich mit dazu. Ist aber in den letzten Jahren gar nicht mehr passiert. Wird ziemlich schnell geklärt.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Führungskräften, also du sozusagen. Was braucht es aus deiner Sicht von Führungskräften, um Verantwortung abzugeben? Es ist ja auch nicht immer einfach, Verantwortung irgendwie wegzugeben. Finde ich persönlich ganz, ganz wichtig als Führungskraft, das zu können, ohne aber Orientierung und Qualität zu verlieren. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch den Überblick vielleicht auch nicht zu verlieren als Führungskraft, auch wenn man Verantwortung abgibt.
Also ich glaube, der erste Schritt wäre, wenn es eine Empfehlung wäre, bringe Ordnung in Strukturen und Prozesse in deiner Praxis. Das ist für mich eigentlich ganz oben. Und bringe auch Ordnung in die finanziellen Bewegungen, die deine Praxis hat. Ich habe früher gehasst, BWAs zu lesen. Also mache ich immer noch nicht gerne. Aber es passiert sowas wie gefühlte Geschäftsführung, wenn man sich regelmäßig damit beschäftigt und das im Blick hat. Das ist ein Wachstumsthema.
Gib uns kurz
Und ja.
eine Erklärung. Was ist BWA für die, die sich
Ah,
gar nicht damit beschäftigen?
betriebswirtschaftliche Auswertung. Das kriegt man dann vom Steuerbüro. Da steht drin, was man eingenommen hat, was man ausgegeben hat, zu welchen Posten. Aber das sind natürlich mehrere Seiten Tabellen mit irgendwelchen Zahlen.
Ja, das ist ganz interessant. Man kann auch BWAs von anderen Unternehmen, gerade Großunternehmen, Aktiengeführten, sich auch mal angucken, um mal so einen Blick für die Zahlen zu kriegen.
Ja. Das ist,
Danke.
glaube ich, auch was als Unternehmer. dass man sich das ein bisschen erarbeiten muss, welches Verhältnis habe ich eigentlich zum Geld? Weil im Grunde ist es ein großes Spiel. Also auch wenn ich Stundensätze verhandle, jetzt wenn ich so in meinem Coaching-Bereich bin, ne? Ja, Geld ist völlig fiktiv. Also es gibt Business-Coaches, die das Vierfache von mir nehmen, ne? Also, aber das lenkt uns ein bisschen ab vielleicht vom Thema.
Dann machen wir noch eine
Ja.
zweite Folge irgendwann.
Geld ist ein Spiel. Und den wichtigsten Punkt, glaube ich, ist, sich selber zu entwickeln. Also, wie gelingt mir als Führung Selbstführung? Also, weiß ich um meine dunklen Ecken und wo Mitarbeiter mich wirklich kriegen, weil ich da in vielleicht einen Wertekonflikt komme und sauer werde, ne, und dann nicht mehr gut bin in Führung. Und da brauche ich, das kann ich nicht immer alleine. Also, ich habe mich zuhauf begleiten lassen. Also ich hatte lange eine Supervisorin, dann habe ich halt diese Weiterbildung gemacht, auch so im Coaching-Bereich, wo es um Werteentwicklung geht. Ich habe Leute, mit denen ich Prozessreflexionen mache und ich habe einen Bereich für mentales Wachstum mir gesucht. Also ich habe mit Meditation angefangen, ich habe mit meditativer Schwertarbeit angefangen, dass das auch so auf dieser Ebene, dass ich da gut im Leben stehe. Darum geht's.
Ja. Also man sagt ja auch in Führungskreisen, dass man sein eigener Mitarbeiter sein soll. Also, dass man so auf sich selber drauf schaut.
Und das ist natürlich ein Dilemma, wenn man ein sehr hohes Pensum hat als Leitungskraft, dann fehlen die Mitarbeitergespräche.
Das stimmt.
So, ne, die passieren meistens eher in der Stille oder beim Spaziergang, aber da brauche ich Raum für. Oder ein Gegenüber, der mir hilft, dahin zu kommen.
Jetzt haben wir ganz viel über Führung gesprochen und über das Konzept, was vielleicht und wahrscheinlich auch für den einen oder anderen sich sehr, sehr interessant anhört und man denkt, oh ja, das hört sich richtig gut an und auch die Arbeit vielleicht auf mehrere Leute verteilen und auch eben dann erst ab einer gewissen Ebene zum Beispiel mit einbezogen werden, Freiheiten suggerieren oder auch im Leben. Und dann aber auch gemeinschaftlich Entscheidungen treffen. Das hört sich alles toll an. Aber wie kommt man denn dahin? Und was würdest du anderen Praxisinhabenden oder Teams denn mitgeben, die zum Beispiel gerade diesen Weg des teilhabenden Arbeitens ausprobieren möchten, sich aber noch so ein bisschen unsicher sind, weil sie denken, ah, und da wird es vielleicht doch ausgereizt und wann muss man dann einen Stopp einlegen und wann muss ich sagen, nein, so geht's doch nicht und welche Regeln muss ich denn aufziehen und wie gehe ich denn das an?
Kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, im kleinen Anfang. Es geht doch gar nicht darum, den großen Wurf zu machen. Also bei uns war das zum einen auch ein Prozess über Jahre. Die größte Erkenntnis dabei war zu erkennen, dass so ein Transformationsprozess Leitungsaufgabe ist. Das heißt, wenn ich möchte, dass sich was verändert und wir in die Richtung gehen, dann ist das meine Aufgabe. Das kann ich nicht an einen Mitarbeiter delegieren. Und wenn ich dann wieder bei mir bin, muss ich gucken, wo ich hin will. Reicht das, wenn ich ein Selbststudium betreibe, indem ich Bücher lese zu dem Thema, wo ich gerne hin möchte? Mache ich das, suche ich mir einen Coach dafür, der mich dabei begleitet? Und mache ich im zweiten Schritt Teamentwicklungstage und lasse die vielleicht mal extern moderieren? Das ist ja alles möglich. Der erste Schritt, glaube ich, ist aber der allerwichtigste, mitzukriegen, das ist hier gerade mein Job, mich darum zu kümmern, inhaltlich und vom Prozess her. Ich hatte das öfter schon mal mit Teams, also gerne auch so von großen Kliniken, die glauben, mit ihrer Ergotherapieabteilung immer noch die ganze Klinik verändern zu können. Und da muss man einfach wissen, man kann nur auf der horizontalen Ebene was verändern. Also ich kann in dem Team, in dieser Klinik, kann ich vielleicht was verändern und partizipative Prozesse einführen. Aber das hat nicht unbedingt Auswirkungen auf die ganze Klinik. Sehr unwahrscheinlich, weil da gibt es wieder eine andere Leitung. Also bleib in deinem Feld und übernimm die Verantwortung für das, was du da anzettelst. Kann ja auch sein, dass nicht alles klappt. Ist sogar sehr wahrscheinlich.
Ich finde aber gerade auch den letzten Punkt, entschuldige Robert, dass ich dir da
Alles
reingrätsche.
gut, du darfst.
Ich finde den letzten Punkt, den du gesagt hast, sehr, sehr wertvoll. Und da sind wir wieder bei der Fehlerkultur, die du auch angesprochen hast. Es dürfen Fehler passieren. Und nicht nur, weil etwas nicht direkt funktioniert, ist es zum Scheitern verurteilt. Oder weil es dann eben doch nicht mit einem externen Coach klappt, weil der kostet viel und dann hat man sich da irgendwelche anderen Sachen erhofft, darf man das auch wieder skippen und neu probieren und sich gemeinsam weiterentwickeln. Und was jetzt gut sich anfühlt, muss sich nicht in 5 Jahren wieder gut anfühlen. Und ich finde, das ist ein ganz tolles, eine ganz tolle Botschaft, die du da nochmal mitgegeben hast.
Okay, ich glaube, wir leiten jetzt zur letzten Frage über, Sabrina, ne? Genau, diese Frage, die stellen wir allen unseren Gästen, die muss jetzt gar nicht fachlich beantwortet werden. Anja, das kannst du beantworten, wie du möchtest. Und zwar, wer oder was hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert oder tut es vielleicht sogar immer noch?
Eine sehr gute Frage. Meine Eltern waren es nicht. Ich bin in einem Beamtenhaushalt groß geworden.
Okay.
Das ergab die Hypothese irgendwann, dass ich wahrscheinlich doch adoptiert worden bin, weil ich da einfach andere Wege gegangen bin. Aber trotzdem können ja Menschen Lehrer sein, die einfach den Kontrapunkt von mir leben. Ne? Also insofern waren es meine Eltern doch. Also vielleicht waren sie an einer gewissen Art und Weise manchmal meine Arschengel. Also ich gemerkt habe, okay, Struktur und Ordnung will ich so nicht und so ein enges Arbeitsleben und so. Und das hat für mich aber Entwicklung ermöglicht. Ansonsten, glaube ich, habe ich immer mehr Lehrer gesucht. Das können Freunde gewesen sein, häufig auch Menschen, die älter waren als ich. Ich hatte eine Supervisorin, die deutlich älter war als mich. Ich hatte einen Lehrtherapeuten in der Gestaltausbildung, den ich richtig cool fand. Der war eine Zeit lang mein Lehrer. Bei dem ich die Schwertarbeit mache, ist in der Phase immer mein Lehrer. Und mittlerweile würde ich auch sagen, mein Team ist mein Lehrer. Also da sind einfach auch richtig schlaue Menschen drin, so, die mir oft auch was sagen dürfen und mich da weiterbringen. Und ich sag mal, im familiären Kontext ist es auch mein Mann, der in einem ganz anderen Industriezusammenhang arbeitet. Und das ist aber auch gut, oft mit dem das zu besprechen, weil das kommt so aus der Ergoblase dann raus oder aus dieser Therapieblase, ne? Das ist ja nicht das Leben. Ein Teil vom Leben vielleicht, aber ne, es gibt noch mehr.
Vielen lieben Dank für deine Worte, für deinen Input und für deine Inspiration und danke, dass du da warst. Liebe Zuhörende, wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Anja und denkt, boah, das ist ja jetzt echt eine Wucht gewesen und es hat mir jetzt tatsächlich noch mal echt zu denken gegeben, dann dürft ihr uns gerne Fragen an sie schreiben und zwar unter info@performance-skills.de. Die leiten wir dann auch gerne weiter. Und ansonsten, falls euch noch ein Thema einfällt, falls ihr da noch irgendwelche anderen Vertiefungen haben wollt, dann meldet euch gerne. Auch unter der genannten E-Mail-Adresse.
Oder bei Instagram.
Oder bei Instagram, genau.
Genau. Genau. Anja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bleibt nur zu sagen, startet gut in das neue Jahr. Und wir haben ein paar Dinge noch vor uns und werden auch dementsprechend uns in der nächsten Zeit bei Instagram nochmal melden, was wir uns dann so ausgedacht haben für dieses Jahr. Ne, Sabrina?
Das wird toll. Ja.
Also, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und macht's gut und ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Performance Skills, der Podcast.